Bloggers, unheilbar gesprächig. Oh je, ein Podcast. Yeah.
Mit Marco, mit Melvin und mit dem Wort folgt nun sofort.
Guten Morgen, guten Morgen. Der Bloggers hier, unheilbar gesprächig mit Melvin und Marco. Wir nehmen das erste Mal am Morgen auf. Und ich für meinen Teil bin gespannt, ob die Morgenstunden uns da gut tun oder nicht. Jedenfalls haben wir uns hier jeweils mit einem Tee zusammengefunden und wollen heute wieder frei von der Leber weg diskutieren und reden. Und ja, Melvin, du hast für den Einstieg ein Gedicht vorbereitet und wolltest das gerne vortragen. Und ich bin gespannt, um was es dort geht. Und willst du gleich loslegen?
Ja, gerne. Guten Morgen natürlich auch von mir. Ich werde direkt einsteigen in mein Gedicht. Alles. Über mir die Welt, wie ein Fächer aufgespannt. Das ist wie frisches Obst riechen. Einen Apfel vom Baum der Kindheit pflücken, die inkarnatrot gemaserte Haut befühlen, Stück um Stück das saftende Fleisch herausbeißen, satt sein. Kein Fenster glüht und lockt, kein Schirm aus Myriaden Farben poltert, bis ich hinsehe, satt. Kein Kopfgeschehen, kein Bauchgerummel, kein Hunger nach dem Jetztverlust. Blank. Erlaubnis zum Fadsein. Fadenschein, verweht wie Teile eines aufgefetzten Spinnennetzes. Das ist die Welt, das Wunder, Sonne, oh Himmel, und dessen Atem Schwaden und alles blüht im Licht der Einigkeit.
Das Gedicht stammt von dir, wie du mir im Vorfeld berichtet hattest. Und danke erstmal für diesen, wie immer, sehr gelungenen, lebendigen Vortrag. Und kannst du dich daran erinnern, in welcher Situation du das geschrieben hast? Also was war der Impuls dafür?
Es war Hochsommer 2019. Und ich erwachte aus einer tief trüben Gemütslage. In dem Jahr habe ich eine Trennung verarbeitet und war wieder ganz auf mich gestellt. Und ich weiß noch, mein Vater sagte zu mir, ich glaube 2 Monate zuvor, als ich ihn fragte, wie überlebe ich das? Und wann wird es mir gut gehen? Und dann hat er zu mir gesagt, die Sache ist, dass es dir wieder gut gehen wird, und zwar so gut, wie du dir es jetzt nicht vorstellen kannst. Und als ich dann im Juli 2019 vor die Tür trat und in diese Wärme, in diese Helligkeit des Sommertages blickte und spürte, da war dieses Gefühl von, ich bin am Leben und das Leben spannt sich so richtig über mir auf, wie ein Fächer. Und dann tauchte ich auch gleichwohl ab in die Erinnerungen eines sehr lebendigen Jungen, welcher sinnlich die Welt abtastet und derselben ganz nahe steht. Und so sind dann diese Sätze, diese Eindrücke, die Bilder entstanden, die ich hier geformt habe.
Ja, also mein erster Eindruck war wirklich, dass der von dir beschriebene Protagonist, also du selber, einen Hunger verspürt hat wieder. Da war wieder etwas nach vorne gerichtetes, was zukunftsgerichtetes. Wollen wir aber einen kurzen Moment innehalten und in diesem Moment zurückgehen und von da aus auf die Vergangenheit blicken. Du hast vor 2 Folgen die Liebe wunderschön beschrieben als etwas, was wertsichtig macht. Also ich habe direkt meine Assoziation. damit verbunden. Aber eine Google-Recherche hat zumindest oberflächlich ergeben, dass es das Wort so in dieser Form nicht gibt. Und vielleicht hast du es gerade neu erschaffen. Ich fand es sehr schön. Aber im Dasein der Liebe haben wir einen wertsichtigen Blick auf die Dinge. Das heißt, Dinge bekommen durch die neue Perspektive, durch die aufgefrischte, durch die lebendige Perspektive der Liebe einen anderen Wert. Sie werden meist erhöht und Dinge werden intensiver wahrgenommen und krasser erlebt. Dort warst du in einem Zustand oder in einem ausgehenden Zustand der anderen Seite der Liebe, denn die enttäuschte Liebe zieht Schmerz nach sich. Und kann man sagen, dass dieser Liebeskummer auch den Hunger auf die Welt und auch die Sicht auf die Welt in diesem Sinne dann auf eine ganz andere Art betrübt? Wie sind deine Erfahrungen da?
Also das nicht beantwortet werden in meiner Liebesleidenschaft von dem Menschen, den ich in dem Moment liebe, wir reden jetzt ja über eine romantische oder partnerschaftliche Liebe, das hat mich austrocknen lassen. Es war, als würde ich die Hand ausstrecken und in dieser Pose eingefroren bleiben. Diese Hand wird aber nicht gegriffen und die Person, der ich diese Hand entgegenstrecke, sieht mich und wendet sich ab. Das ist eine Todeserfahrung tatsächlich. Und der Hunger erlischt, weil die Nahrung, nach der ich hungere, nicht mehr verfügbar ist. Ich habe mal gelesen, dass Liebeskummer eine schwere Erkrankung sei. Also vom Schmerzfaktor wie starke Zahnschmerzen. In dem Moment werden permanent Stresshormone produziert und gleichwohl die Produktion von Glückshormonen eingestellt oder eingeschränkt. Ich schütte also irgendwie Adrenalin aus, Cortisol oder was auch immer und produziere kaum noch Dopamin und Serotonin. Ich bin also wie leer und brenne gleichzeitig, weil ja in mir alles sich geballt hat zu der Frau hin, ja, zu der Sache hin, zu dem Objekt, das ich begehre. Und dieser Zustand, der eliminiert sowas wie den Hunger auf das Leben, auf die Motivation rauszurennen, zu toben, den inkarnatrot gemaserten Apfel zu befühlen und zu beforschen, weil das Wesentliche einfach nicht mehr vorhanden ist aus der Sicht des Liebenden in dem Moment.
Also ich find alles interessant, aber ein Punkt vor allem faszinierend, den du gerade erwähnt hast. Du hast das mit dem Sterben des eigenen Selbst auch identifiziert. Und das ist eine Erfahrung, die ich auch teile und gemacht habe, da eine recht klare Zukunftsvision des eigenen Selbst, des eigenen Lebens in diesem Moment ja unwiederbringlich ausgelöscht wird. Also wir stellen uns die Zukunft mit dem Partner, der Partnerin auf eine ganz bestimmte Art und Weise vor. Und auch wenn diese vielleicht in dieser Form nicht eintritt, ist das Gewisse die gemeinsame Zukunft. Und die wird einem geraubt. Und das wirklich Schlimme ist, finde ich, dann das Ohnmachtsgefühl, was hinzukommt. Gerade beim Verlassen werden.
Ja.
Also da nicht in der Hand zu haben, irgendwie Einfluss drauf zu nehmen. Also die ganze Zurückweisung und ne, die ganze Herabsetzung des Selbst kommt natürlich hinzu, aber in dieser Ohnmacht muss man erstmal verharren. Und viele suchen dann genau diese Zerstreuung und ergehen sich in neuen Liebschaften, habe ich ganz häufig gesehen, in Konsum von Substanzen auch sehr oft gesehen. Und im Herausgehen in Party-Locations. Also der Mensch kann schwer damit umgehen, weil ihm vielleicht wirklich diese Zukunftsperspektive erstmal fehlt, die vorher in einer Form gewiss da war und dadurch etwas gestorben ist, mit Sicherheit. wenn die Liebe wertsichtig macht, dann macht der Liebeskummer Wert blind als Analogie. Also jeder kennt das. Also auch da sind dann melancholische Lieder werden rauf und runter gespielt. So geht es von mir. Ich labe mich in diesem Gefühl richtig.
Ja.
Auch das hat mit Sicherheit seine Daseinsberechtigung. Also es ist viel gefährlicher, diesen Gefühlsvorgang, der in einem vorgeht, nicht wahrzunehmen und nicht ernst zu nehmen und diesen versuchen zu verdrängen. Hm. Da ist man sowieso nicht Herr im eigenen Hause. Und das holt einen ein. Also der Umgang damit muss auf eine gesunde Art und Weise geschehen. Und dieser kann aber auch zu weit gehen. Welche Strategien hast du dir vorgenommen, hast du bereits durchlebt, um damit umzugehen? Wie ist der gesunde Umgang damit? Also zu diesem Zeitpunkt, als du dieses Gedicht geschrieben hast, bist du ja einen Schritt vorwärts gegangen. Du sagst, in die Welt hinaus.
Ja.
Du hast die Welt wahrgenommen, wieder auf eine andere Art und Weise. Die wertblinde Brille, wenn ich sowieso nennen darf, hat ihre Kraft eingebüßt zu einem Teil und der Apfel hat wieder geschmeckt. Der Apfel wurde in seiner Farbe wahrgenommen, in seiner Bissfestigkeit, in seiner Qualität des Apfelseins, sage ich mal.
Ja.
Kommt dieser Punkt von alleine? Was ist deine Erfahrung da? Oder kann man diesen Schritt schneller gehen, proaktiv sein?
Das glaube ich schon. Ich habe in dem Moment, als mir meine damalige Freundin mitteilte, es sei jetzt unwiderruflich aus und ich das auch verstanden und gespürt habe, kapituliert. Ich habe gar nicht erst den Entschluss gefasst, ich kämpfe oder ich verleugne das oder ich betäube das weg, sondern ich habe dann verstanden, jetzt kommt erstmal eine Phase des Leidens auf mich zu. Ich bin sehr gut im Leiden und leide auch sehr gut aus. Das heißt, ich schaue mir an, was wehtut und wie es wehtut. Ich meine zumindest, dass dadurch dieser Prozess beschleunigt wird, weil das ja eine Verarbeitung auch ist, eine ständige Realisierung für mich als Körper und als Seele zu sehen, ja, ich komme nicht mehr daran, was ich mir wünsche. Das wünsche ich mir dann ja in der Regel mehr denn je. Liebeskummer bedeutet ja auch den Abort einer Routine, die vorher vielleicht lange Zeit herrschte. Und wenn plötzlich etwas so Zentrales wegbricht, was gar nicht so spürbar vorher was mit mir gemacht hat, weil es schon ja irgendwie zum Alltag gehörte, dann sehen wir, dass es halt doch unbewusst sehr viel mit uns macht. Wir schütten ja permanent Oxytocin aus, ja, und sind irgendwie in einem Gefühl der Verbunden und Geborgenheit mit unserer Partnerin oder unserem Partner. Aber das jetzt jedes Mal Tag um Tag so festzustellen, ist auch nicht natürlich. Das passiert selten. Jedenfalls brach diese Routine weg. Ich empfand sofort abgenabelt und entwurzelt worden zu sein. Ich wurde auch dann zu einer Art metaphysisch Obdachlosen, so wie du das beschreibst. Und habe mich sofort da rein fallen lassen. Ich bin auf mein Bett gefallen und habe mich auch bewusst entschieden, ich fall da jetzt rein und durch. So, und dann habe ich nach einiger Zeit, wo ich wieder konnte, Sport betrieben, weil ich weiß, Ausdauersport, also das Laufen, führt dazu, dass Stresshormone abgebaut werden und Glückshormone ausgeschüttet werden. Das heißt, genau der gegenteilige Effekt von dem, was Liebeskummer macht. Ich glaube, dass ich auch damit den Prozess beschleunigt habe. Und im Juni, einen Monat vorher, habe ich einen Junggesellenabschied organisiert und durchgeführt für einen Freund, der sehr hübsch war, über den die Leute sich sehr gefreut haben. Und habe dort einen jungen Mann kennengelernt, der Trennungserfahrungen hatte und zu mir dann am Telefon sagte, Melvin, ich wünsche dir, dass du den Zustand erreichst, in dem du dich auf das, was kommt, freuen kannst. Und das war wie so eine Inception. Das hat mit mir gearbeitet. Also erstmal gab es für mich nicht mehr unbedingt das, was kommt. dahin habe ich gar nicht mehr geschaut, weil das, was war, schon so anspruchsvoll gewirkt hat und mich so stark auch immer wieder eingenommen hat, dass ich mir keine großartigen Prognosen ausdenken wollte und erst recht nicht, was meine Liebesleidenschaft oder so anbelangt, dass sie nochmal entfacht wird. Und natürlich habe ich da auch nur in die Richtung gedacht, das, was kommt, hat dann was mit einer anderen Frau zu tun. Das meinte er aber gar nicht. Er meinte, dass der Zustand dahinter kommen wird, dass es immer ein Ende des Leidens auch gibt. Alles ist vergänglich, das sollte ich ja gerade wissen, als lange Zeit praktizierender Buddhist. Aber in dem Moment habe ich diese Aussage nicht so hundertprozentig für bare Münze genommen. Ja, und als ich dann im Juli mehr und mehr durch die tiefsten Täler gegangen war und dann, wie gesagt, meine Sinne wieder aufwachten und mich etwas berührt hat, das war die Verkündung meines Bekannten. Das war das, was danach auf mich wartete. Damit war der Prozess nicht vollständig abgeschlossen, aber zwei wichtige Etappen waren bereits genommen. Das heißt, ich war dabei, mich wieder aufzurichten. Und es hat mich so berauscht in dem Moment, zu sehen, ja, das klappt ja. Ich gehe da durch. Und ich werde wieder zu einem fühlenden, leidenschaftsbereiten Mann.
Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist auch, dass das Selbstbild in solchen Situationen und das Selbstgefühl, die Stellung, die man zu sich selbst hat, oftmals stark gestört ist, weil man viel von sich in das andere Subjekt, in das Objekt der Liebe gesteckt hat und da auch viel Identifikation her erfahren hat. Das ist der wichtigste Resonanzraum für einen gewesen. Dieser bricht weg und all das, was man nach außen gegeben hat, ist auch irgendwie weg. Zurück bleibt ein zweites, dissoziiertes Selbst, was erstmal seine Zukunftsvision verloren hat, kein richtiges Gefühl zu sich selbst hat, beziehungsweise so ging es mir und das waren mit Sicherheit auch Phasen, in denen ich noch nicht das Selbstgefühl hatte, das ich heute habe. Also ich bin auch der festen Überzeugung, dass die Selbstliebe der Liebe durch einen anderen immer vorausgeht.
Ja.
Wenn du dich selbst lieben kannst, dann sind auch andere bereit, dich zu lieben. Wenn du dich selbst hasst, werden über kurz oder lang andere Menschen davon auch eher abgestoßen werden. Aber worauf ich nochmal hinaus will und wo auch die Verbindung nochmal zu deinem Gedicht geschlagen werden kann, du schreibst in der letzten Passage, dass alles im Licht der Einigkeit blüht. Also auch da sehe ich wieder dieses Motiv des zerrissenen Selbst, was vorher da war, weil etwas fehlt von einem selbst.
Ja, genau.
Der Partner fehlt, also mir fallen da die Kugelmenschen von Platon ein, die irgendwann als Kugeln geformt waren, zerrissen wurden und auf einer ewigen Suche sind, ihr Gegenstück zu finden, um sich wieder in dieser Kugel als ein Wesen zu spüren, als das, wofür sie geschaffen wurden. Und dann ist diese Zerrissenheit da. Was war für dich dieses Gefühl, dass wieder Einigkeit herrscht?
Wie ich auch schon schreibe in dem Gedicht, ich habe mich sinnlich der Welt wieder hingewandt. Und ich beschreibe hier ja Aspekte dieser Welt mit der Sonne, den Atemschwaden des Himmels und das Aufblühen im Licht, das mir dieses Einigkeitsgefühl transportiert hat. Ich docke wieder an der Welt. Ich sehe, spüre und fühle die Wunder, die mich umgeben. Und trete aus diesem Tunnel hervor, durch den ich vorher ja gewandert bin und der nicht viel Tageslicht oder nicht viele Sinnesreize zugelassen hat. Und dieses den Dingen wieder nahe kommen, nahe werden, den immerwährenden Dingen. Der Himmel ist immer da, die Sonne ist jeden Tag in der Regel sichtbar. Und dieses Gefühl, ein Teil des Ganzen zu sein, das entstand erst, als ich mich auf diese Dinge wieder ausgerichtet habe. die Scheuklappen von den Augen rutschten.
Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Natur in diesem Sinne ein Vorbild sein kann, weil in der Natur diese Einigkeit schon per se angelegt ist. Es gibt kein Bewusstsein in dieser Form, wie nach der Erkenntnis, die ich bis jetzt in meinem Leben hervorgebracht habe, gibt es dieses Bewusstsein, dieses Trennende zwischen Welt, zwischen Gegenwart und mir, liegt dieses Bewusstsein immer wieder Trennlinien zwischen. Wir denken an Vergangenes, wir schauen auf Zukünftiges, wir denken an den nächsten Termin, wir denken an den letzten Liebeskummer. Also die Gegenwart, diese Einigkeit, dieses Einssein ist ganz oft nicht gegeben. Und in den Momenten, wo dieses Einssein erreicht wird, sprechen ja auch Leute von einem bestimmten Flow-Erlebnis, dass sie automatisiert handeln, dass sie eins sind, das Bewusstsein quasi, das Reflektive ausgeschaltet wird und man in dieser Tätigkeit einfach aufgeht. Und dieser Zustand, den sehe ich in der Natur immer schon vorhanden. Ja. Die Natur ist mit sich eins. Von daher können wir in der Hinwendung zur Natur mit Sicherheit dort auch unsere Lehren ziehen und auch Kraft schöpfen in solchen Momenten. Und das bringt das Gedicht, so wie ich es interpretiere, auch ganz gut auf den Punkt.
Ja, in der zweiten Strophe beschreibe ich ja auch die Abwendung von der Ablenkung. Kein Fenster glüht und lockt, kein Schirm aus Myriaden Farben poltert, bis ich hinsehe. Damit sind natürlich die Medien gemeint, Bildschirme, die Displays und so weiter, die ganz wunderbar dazu führen, dass ich mich zerstreuen kann. Und ich deckel meinen Prozess, genauso wie ich mich noch viel dramatischer hätte deckeln können, indem ich direkt in die nächste Liebesreise eingestiegen wäre. Das ist ja häufig ein Muster von Entliebten oder Verlassenen, die ja das überkompensieren wollen. Weil ich schreibe hier von Sattsein, von kein Kopfgeschehen, kein Bauchgerummel, kein Hunger nach dem Jetztverlust. Blank. Ich bleibe in diesem Zustand. Und das ist auch der größte Vorteil einer Trennung. Vorher war ich mit einer anderen Person, in der Regel sehr lange, nah und damit auch zu einem größeren Teil bei dieser Person. Das habe ich in der Regel gar nicht so auf dem Schirm gehabt, wie stark ich bei der anderen Person war und nicht bei mir. Und als ich dann verlassen wurde, da landete ich wieder komplett bei mir. Ich war wieder in mir auch und konnte mich ganz auf mich selber ausrichten. Natürlich erstmal unter sehr extremen Bedingungen, aber das spielte trotzdem irgendwann auch in diesem Gedicht geschilderte Erfahrung mit hinein, dass ich ja keine Ablenkung mehr hatte. Auch nicht durch eine Person, in die ich projiziere oder wo eine Abhängigkeit stattfindet.
Ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass man auch in einer Paarbeziehung noch einen guten Draht, sage ich mal, zu sich selbst aufbaut und das auch immer wieder wahrnimmt, dass man trotzdem auch Individuum ist und sein darf und diese Individualität auch für sich ausleben kann.
Ja.
Wird es dann, weil dann ist dieser Schock vielleicht, wenn es zu dem Zustand käme, dass die andere Person weg ist, diese Abhängigkeit, wie du schon beschrieben hast, ist dann nicht man landet nicht komplett auf dem Hosenboden, weil da immer noch eine Kultivierung des Selbst vorher da war, die zumindest einen gewissen Halt bieten kann.
Ja.
Auch das sind Lernerfahrungen, die ich immer noch mache und wo ich auch immer noch dazu lernen kann und das besser machen kann.
Also jeder kann ja mal folgende Übung machen, sich auf ein Bein stellen und dann leicht anstoßen lassen. Ja. Derjenige kippt um. Wenn er auf beiden Beinen steht, kippt er nicht um. So, der Regelfall ist tatsächlich, das beobachte ich so an mir selbst, auch an vielen anderen, dass wir auf einem Bein stehend auf Partnerschaftssuche gehen und die Partnerin oder der Partner ebenfalls auf einem Bein stehend angehüpft kommt und man stellt sich jetzt Schulter an Schulter, sodass dieses fehlende Bein kompensiert wird. Das ist eine hübsche Balanceübung. Wenn jetzt aber einer geht, kippt der andere um. Das Ziel sollte also sein, dass beide mit beiden Beinen nebeneinander stehen. Wenn der eine geht, bleibt der andere stehen und er kann zurückkommen. So findet eine ganz andere Konsistenz statt.
Ja, da geht es auch nicht unbedingt nur darum, fehlende Dinge, die man in einem beobachtet, zu kompensieren, quasi das zweite Bein, sondern es geht darum, seine eigenen Qualitäten noch weiter zu kultivieren. Also ich finde, in einer Paarbeziehung ist gerade das Interessante, dass man sich gegenseitig auch kultiviert, das Gute ineinander kultiviert, hervorbringt, verbessert, vertieft, die Dinge, die man vielleicht als nachteilig empfindet, abschwächt oder zumindest in Relation setzt und damit einen Umgang findet. Hm. Und diese Symbolik mit den beiden Beinen sehe ich auch da. Also, ne, wie du sagst, jemand, der vorher dem etwas fehlt, der geht eine Wette ein, wenn er jemand anders zu sich nimmt, um das zu kompensieren, ist das ein Abhängigkeitsgefühl, was mit Sicherheit auch zu krankhaften Momenten und Erscheinungen sich entwickeln kann.
Ja. Ja, wir haben ja ohnehin auch eine Evolution der Paarbeziehung durchgemacht und machen das auch durch. Das heißt, die heutigen Zweierbeziehungen sind auf anderen Grundfesten errichtet worden als die, sag ich mal, vor 100 Jahren in irgendwelchen überschaubaren Dorfgemeinschaften. Der moderne Mensch hat wahnsinnig viele Optionen, anderen Menschen zu begegnen, ob jetzt im analogen oder virtuellen Raum. Die Bewegung dahin ist in der Regel schnell ausführbar. Und das führt dann bei uns oftmals auch zu einer Überreizung und zu Ideologien wie, es könnte ja hinter der nächsten Ecke noch jemand anders lauern oder sitzen, der potenziell besser wäre.
Genau da hält ja auch wieder diese Logik Einkehr, dass es immer etwas Besseres geben wird, irgendwo da draußen. Wir können immer den besseren PC, den besseren Fernseher, das bessere Auto finden. Jeder kennt es von uns, die einschlägigen Smartphone-Hersteller bringen im Jahresturnus ihre High-End-Geräte raus und versprechen immer ein Ticken besser, 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 besser.
Ja.
Dieses Lernmuster, was uns da angetragen wird, sollten wir aber schleunigst von ganz anderen Dingen, von anderen Sphären in unserem Leben fernhalten. Und das ist diese Liebesbeziehung, diese Partnerschaft zu suchen, auch freundschaftliche Partnerschaften zu suchen, sollten wir nicht mit einer Verbesserungsmarktlogik betrachten.
Ja.
Aber gerade diese Abrufbarkeit auf irgendwelchen Dating-Seiten spiegelt ja diese Logik des, es ist immer eine bessere Option da, spiegelt das wider. Und das geht eigentlich nicht mit einer Liebesbeziehung in diesem Sinne dann konform. Auch das benötigt nun mal Zeit, um gewahr zu werden, um überhaupt Luft für etwas Lebendiges in einer Beziehung zu bekommen.
Ja.
Aber wenn man immer wieder drauf guckt, gerade in den ersten Dating-Momenten, ich schreibe mit 4, 5 verschiedenen Personen und guck mal, was sich daraus ergibt. Und am besten lasse ich das auch alles parallel laufen, bis sich für mich irgendeine Option als die beste herausstellt.
Genau, ja.
Also ich fahre 5 Wagen Probe und guck mal, welcher mir am besten gefällt in den Situationen.
Ja.
Ist erstens unfair den zu datenden Personen gegenüber und zweitens mit Sicherheit auch nicht förderlich dafür, sich selbst erstmal den Raum zu geben, zu gucken, ob eine Person für einen in Frage käme.
Ja. Ja, das ist so diese Generation vielleicht und mal sehen. Und um eine tiefe, erfüllte, glückliche Partnerschaft führen zu können, brauche ich eine entsprechende Liebeswilligkeit. Das heißt, den Willen, Hindernisse oder Hürden zu überwinden, um in meiner Liebe mit meinem Partner, meiner Partnerin ganz aufgehen zu können. Und das wird konterkariert, heutzutage finde ich, durch die Verführungen von außerhalb, durch die Idee, wie schon gesagt, ich könnte einen optimaleren Partner auf Plattform XY entdecken. Mein Eindruck ist, viele, auch vor allen Dingen junge Menschen, steigen gar nicht mehr tief in ihre Beziehungen ein und führen diese Liebeswilligkeit gar nicht mehr genügend aus. Da ist am Anfang immer Strohfeuer, das kennen wir, das Verliebtsein, dieses Gefühl von alles. Ja, alles stimmt, alles passt und Macken gibt's keine. Wenn das verfliegt, dann steht da plötzlich der rohe, der wirkliche, der tatsächliche Mensch vor dir mit seinen Ungereimtheiten. Und wenn da, wie gesagt, diese Liebeswilligkeit nicht kultiviert wurde oder vorhanden ist, dann ist die Beziehung massiv bedroht. Das ist auch meine Erfahrung. Nicht, dass ich jetzt diese Liebeswilligkeit nicht gehabt hätte, sondern dass meine Partnerin in dem Moment, als sie mich als den sah, der ich bin, nicht mehr akzeptieren konnte und ihre Liebesbereitschaft nicht stark genug ausgeprägt war, um zu entscheiden, ja, ich lasse mich darauf ein und deckel das jetzt nicht irgendwie durch ja Betäubungsmaßnahmen oder warte, dass der irgendwann zermürbt ist und dann aufgibt und dann kann ich woanders hingehen. Das ist eigentlich für sie bei weitem trauriger als für mich, finde ich. Weil mir wird die Frau, die sich ganz und gar auf mich einlassen möchte, mit Sicherheit mal begegnen. Und das beruht dann auf Gegenseitigkeit. Die anderen, die werden immer nur durchs Leben tapern und stolpern. Und hier und da, und wenn dann mal einer da ist, der vielleicht auch gut passt, kann es sein, dass derjenige selber auch nicht dieses Wollen hat, dieses ich möchte mich in dich hinein begeben und erkunden und damit auch ganz und gar, was du bist, sehen.
Vor allem auch der Wille, Probleme anzugehen. Das ist gerade auf etwas längere Zeit gesehen, wird das jede Partnerschaft erfahren haben, dass es dort Dinge gibt, die diese Partnerschaft durchaus bedrohen können. Auf einer recht existenziellen Art und Weise.
Ja.
Sei es ja Lügen, Liebschaften, wie auch immer. Also jeder kann sich darunter vorstellen, was er möchte, weil jeder etwas anderes in einer glücklichen Beziehung vielleicht auch sieht und andere Gefahren sieht, wie diese glückliche Beziehung enden könnte.
Ja.
Und da ist vor allem auch der Wille, an sich selbst und der Partnerschaft zu arbeiten, existenziell.
Richtig.
Und wenn da dieser Wille stirbt, dann stirbt gleichsam auch die Beziehung,
ja.
Auch wenn man es vielleicht in dem Moment sich nicht wahrhaben, sich nicht eingestehen möchte, stirbt diese dann doch auf Zeit auch aus. Ich habe eine ganz doofe und naive Frage an dich. Glaubst du an die eine wahre Liebe? Jetzt überrolle ich dich ein bisschen.
Von Glauben kann gar nicht die Rede sein. Tatsächlich ist das eine Art Erfahrungswert aus meinem Leben. Mhm. Ich habe einmal so stark geliebt, dass alles Bisherige und auch alles, was danach kam, in einen sogenannten Schatten gestellt wurde. Und dieses Zusammensein mit ihr, das sehr kurzweilig war tatsächlich, voller Magie und Zauber war und nicht mehr nur noch durch ein sogenanntes Verliebtsein erklärbar gewesen ist.
Du hast gerade schon von dem Strohfeuer der anfänglichen Liebschaft gesprochen.
Ja.
Wo war der qualitative Unterschied?
Also das hatte mehrere Ebenen. Es war jetzt nicht nur dieses gefühlsmäßige Pulsieren und Pumpen für die andere Person, sondern wir hatten eine Gedankenübertragungsebene. Das heißt, was sie sagte, konnte ich zu Ende denken oder was ich dachte, konnte sie zu Ende sprechen. Uns sind Dinge, Leute, Ereignisse begegnet und widerfahren, die ich allenfalls aus irgendwelchen Fantasy-Filmen kenne. Und es war vom ersten Moment an, auch bis heute bei dem Gedanken an sie und ja, bei Begegnungen mit ihr ein Gefühl von Vollständigkeit in mir. Da muss ich sofort an diese Kugelmenschen denken, die du vorhin genannt hast. So, das ist tatsächlich der Deckel auf meinen Topf, wo die Welt in mir heller wurde und auch außerhalb die Dinge sich völlig neu formten, neue Bedeutungen bekamen, wo Zahlen auftauchten, die für mich eine sehr mystische Bedeutung haben. Und ich gedacht habe, so ist es eigentlich, das ist Leben. Jetzt bin ich in das eigentliche Leben aufgewacht, so. Schwer in Worte zu fassen.
Du hast die Quintessenz des Lebens erfahren, würdest du sagen?
Wenn ich an diese Frau gedacht habe in den letzten Jahren oder über sie gesprochen habe, das mag auch heute passieren, dann schrieb sie mir eine E-Mail oder meldete sich irgendwie. Ich will ehrlich gesagt nicht zu tief einsteigen. Das ist auch mit Kummer verbunden immer noch, weil ich weiß, die gibt es, das ist da, die ist weit weg, unerreichbar für mich. Sie hat sich damals relativ schnell gegen diesen Weg entschieden, aus verschiedenen Gründen, vor allen Dingen wegen ihres Partners und auch, weil sie das Ganze nicht wirklich einschätzen konnte. Das hat unsere Vorstellungskräfte ja bei weitem überschritten. Das fing von der ersten Begegnung im Zug an, ja, die wie ein Sog wirkte. Ich bin sozusagen angezogen worden, ohne dass ich das irgendwie bewusst verstanden habe. Ich saß plötzlich neben ihr in einem doch recht leeren Abteil. Sie zog das Buch hervor, was ich gerade gelesen habe. Ich sprach mit ihr über das Buch und alles, was sie sagte, war, als würde ich das selber vorher gedacht haben oder empfunden haben. Da saß wirklich eine Art, ja, zweites Ich in weiblicher Form. Und es hat mich vom Scheitel bis zur Sohle betört. Ereignisse aus unserem Leben liefen tatsächlich größtenteils ident ab oder synchron sogar. Es gab nie ein Missverständnis. Es gab nicht einen unklaren Satz oder eine unklare Geste. Alles haben wir jeweils zu Ende verstanden. Und unsere Synchronizität lief auch weit über das Ende dieses Kontaktes hinaus. Wenn wir dann irgendwann nochmal sprachen und das Jahr oder so Revue passieren ließen, dann stellten wir fest, da sind schon wieder grauenhafte Ähnlichkeiten. Von daher, diese Frage möchte ich mit Ja beantworten. Allerdings hat das jetzt für mich den Beigeschmack und den sogenannten Rattenschwanz, dass sich diese eine wahre Liebe für mich ja nicht erfüllt hat. Und ich habe auch für mich verstanden und ich will das auch für mich so sehen, dass diese eine Liebe, diese große Verbindung nicht mehr zusammengeführt wird in dieser Existenz. Vielleicht in der nächsten oder in der übernächsten. Mal schauen. Aber in der hiesigen nicht mehr. Da ist zu viel bereits geschehen und leider auch zertrümmert worden. Allerdings würde ich den Ball gerne zurückspielen, Marco.
Ob ich an die wahre Liebe glaube? Also ich glaube schon an eine Form der Liebe, die so allumfassend ist, dass sie ein sinnerfülltes oder ein sinngestaltendes Leben mit sich bringen kann. Und da ich in einer Beziehung bin, muss ich natürlich auch sagen, dass sie personenbezogen ist. Nein, ich bin mir nicht so sicher, ob diese Form wirklich nicht personenunabhängig öfter geschehen kann oder ob sie wirklich an eine Person gebunden ist. Also ich würde aus dem Bauch heraus sagen, sie ist nicht personengebunden und es gibt nicht die eine Person, die es verkörpert. Es gibt aber die Form von Liebe, die zwischen Menschen entstehen kann, die ich als wahre Liebe bezeichnen würde. Und als etwas, was einen wirklich wertsichtig macht, was einen zu einem besseren Selbst bringen kann und einen wirklich bis zu den Zehenspitzen erfüllen kann. Schatz, ich liebe dich.
Danke.
man sagt es ja immer ganz, ganz, ganz gerne und ich glaube, das hat jeder auch schon mal erfahren, der versucht hat, einen Brief an den Partner zu schreiben. Wirklich tiefe Gefühle auf Papier vor sich zu objektivieren, ist ein verdammt schwieriges Unterfangen. Es ist verdammt, man kann Bilder schaffen, man kann Bilder malen, auch mit Worten, die wunderschön sind und zugleich aber so arm sind. Ja. In dem Sinne, dass man diesen Ausdruck, den man schaffen möchte, irgendwie dem nicht gerecht wird. Also jeder wird das Gefühl kennen, Gefühle nicht in Worte fassen zu können. Und wenn nur sehr, sehr schwach. Also auch da fällt mir wieder Platon ein, der ja schreibt, dass die Geschehnisse, die Phänomene um uns herum alles Abbilder der ursprünglichen Idee aus dem Ideenhimmel sind. Und auch da, also da kommt in den Sinn, die Idee der Liebe, die in einem wächst und in einem pulsiert, auf dem Papier zu bringen, ist wie das Abbild dieser Liebe zu schaffen. Also es wird sie nie verkörpern können, es wird sie nie in dieser Reinform darstellen können. Thema unseres ersten Podcasts, genau, ja. Worte, Phänomene subsumieren. Und dabei immer Teile des Phänomens leider abbrechen.
Ja.
Und ich glaube, bei wenigen Dingen geht es uns so wie bei einem so großartigen, so großen Gefühl wie die Liebe.
Ja. Wo wir auch wieder bei Wittgenstein wären, der ja ganz klar gesagt hat, derartig Gefühltes und Metaphysisches lässt sich nicht in Worte übertragen oder in eine Sprache bringen. Das ist schlichtweg unmöglich und sogar unsinnig. Wir können Anweisungen geben, wir können Rezepte erstellen für gewisse Verhaltensweisen, aber da jetzt sich in so ein solches Terrain zu wagen, hält Wittgenstein für sinnlos. Wir versuchen es trotzdem. Ich finde, die Lyrik kann, wie du schon sagst, ein Abbild schaffen. Und mir ist das auch ganz wichtig. Es gibt nicht umsonst das, was wir Bibliotherapie nennen. Also eine Art therapeutisches Verarbeiten, schriftlich, poetisch, lyrisch, prosaisch, einer gefühlten inneren Sache, mit der ich mich dann auseinandersetze. Das ist die eine Seite der Bibliotherapie. Also ich spreche oder schreibe mich aus und habe es damit ja auch vor mir liegen und kann es ganz anders betrachten. Und die andere Seite der Bibliotherapie oder die andere Form der Bibliotherapie ist dann ein Werk zu nehmen, zum Beispiel von Hermann Hesse, in dem ich mich mit dem Protagonisten identifiziere, der auch Liebeserfahrungen sammelt und darüber dann den Weg der Verarbeitung beschreite, weil ich das nochmal distanziert sehe und erlebe, aber trotzdem nachvollziehen kann. Und der löst dann zum Teil auch seine Liebesprobleme.
Handlungsoptionen werden ja.
Richtig, ja.
In guter Literatur auch aufgewiesen.
Ja. Ich habe noch ein ganz kurzes Gedicht, das ich gar nicht so lange nach der Trennung 2019 schrieb. Zwei Seelen baumeln vom selben Baum, gemütlich nebeneinander. Flimmern einander effektvoll zu, ehe der Wind die eine zu einem anderen Baum weht. Alleine bin ich stark, denkt sich die Zurückgelassene. Zusammen war ich mehr, die hinfortgewehte. Jetzt darfst du raten, welche von beiden ich bin.
Die hinfortgewehte.
Ja, warum? Also die in Fortgewehte denkt, zusammen war ich mehr.
Ja, deinen eben geschilderten Erzählungen wäre das mein Schluss.
Ja.
Kann ich damit eine Detektei aufmachen?
Bitte?
Kann ich damit eine Detektei aufmachen? Also liege ich richtig?
Ja, Watson, also mir wurde direkt zurückgespielt von demjenigen, einem Freund, dem ich das schickte, dass ich diejenige sei, die stark sein würde. Ich sei die Zurückgebliebene, weil ich ja den Baum nicht verlassen hätte.
Darf ich meine Antwort überdenken?
Ja, natürlich.
Ich denke, du bist beide.
Sehr gut.
Vielleicht nicht parallel, vielleicht etwas versetzt, aber du bist beide.
Ja. Sehr gut, ja. So ist es. Ich kenne beide Gedanken. Und das ist auch ganz natürlich. Am Anfang denkt wahrscheinlich jeder, der verlassen wird, fuck, da war vorher mehr. Ich bin jetzt nichts mehr. Da fehlt mir einfach was Erhebliches. Aber nicht jeder denkt dann nach einiger Zeit, alleine bin ich stark. Vielleicht stärker als vorher, weil die Beziehung doch irgendwie dysfunktional war, weil doch Aspekte der Beziehung nicht gut taten. Das fällt ja auch dann irgendwann wie Schuppen von den Augen. Es handelt sich dabei nicht um die Frau, die ihn im Zug damals traf. Das ist eine ganz andere Person. Aber auch da passierten dann einleuchtende Erkenntnisse, dass es mir besser geht ohne sie. Dass es auch einfach nicht gepasst hat. Und das führt natürlich dazu, festzustellen, alleine bin ich stark. Und ich bin sehr, sehr stolz auf mich, dass ich ein Jahr später bei mir geblieben bin und nicht sofort das Ross wechselte, das heißt wieder losgaloppierte mit einer anderen Frau, um mich da erneut in irgendeiner Story zu verlieren. Und ich freue mich auf das, was kommt.
Wir freuen uns auch auf das, was kommt innerhalb des Podcasts, was ja auch eine Form der Liebe ist, die Liebe zum Gespräch, die Liebe zu den Ideen, die Liebe zur Poesie, die Liebe zur Philosophie, die Liebe zu dem Menschen und dem Menschsein. Und weckt diese Liebe auch in euch und blickt freudig nach vorne.
Yeah. Bis bald, Leute.